sehen, ob jetzt funktioniert. Auf diesen Herrn wollen wir hören. Gemeinsam wollen wir in sein Wort reinschauen heute Morgen. Und jetzt bin ich auf der Suche. Wir haben aus irgendwelchen Gründen haben wir keinen Leser eingeplant für Karfreitag. Und natürlich kann ich das Karfreitagsevangelium selbst lesen, aber ich fände es auch schön, wenn jemand anders das übernimmt. Und deswegen lade ich ein, wenn jemand gerne heute Morgen das Karfreitagsevangelium lesen möchte aus Johannes Kapitel 19, dann wäre jetzt eine Gelegenheit, dann darfst du das gerne heute Morgen tun. Ja, magst du das machen? Genau. Hast du eine Bibel dabei? Sonst holen wir da eine von unseren. Genau, guck mal, kriegst du mal Andreas seine, ist ja wunderbar, wie wir hier zusammenarbeiten. Genau, wenn ihr anderen eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie jetzt auf, Johannes Kapitel 19. Ja, wir lesen trotzdem Johannes Kapitel 19, auch wenn da 15 steht. Genau, wir lesen die ersten 30 Verse. Geht das, ja, zum Lesen? Dann darf ich dir das...
Danke. Die Übersetzung?
Bruns. Okay, die Bruns-Übersetzung lesen wir heute Morgen.
Ich lese aus der Bruns, genau. Darauf ließ Pilatus Jesus geißeln. Die Soldaten flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, traten vor ihn hin und riefen: Heil dir, du Judenkönig! Sie versetzten ihm auch Schläge ins Gesicht. Pilatus ging dann wieder zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn euch vor. Ihr sollt erkennen, dass ich keine Schuld an ihm finde. So trat nun Jesus heraus mit der Dornenkrone und dem Purpurmantel. Da sagte Pilatus zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz, ans Kreuz! Pilatus blieb dabei: Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn. Ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden erwiderten: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus diese Worte gehört hatte, erschrak er noch mehr. Er ging in den Palast und sagte zu Jesus: Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Redest du nicht mehr mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszulassen, aber auch Macht, dich kreuzigen zu lassen? Da antwortete Jesus: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat er, der mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. Von da ab versuchte Pilatus, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien laut: Wenn du ihn freilässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen und setzte sich auf den Richterstuhl an einer Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabbata. Es war gerade der Rüsttag des Passa, etwa um 12 Uhr, und er sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie schrien weiter: Weg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus fragte: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Darauf übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Wie weit? Okay. Da übernahmen die Soldaten Jesus, und er ging hinaus zu der Stätte, die Schädelstätte heißt, auf Hebräisch Golgatha. Er trug sein Kreuz selbst. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber ließ eine Überschrift schreiben und sie am Kreuz anbringen. Sie lautete: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Stelle, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Die Überschrift war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Du solltest nicht schreiben, König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus aber antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nach der Kreuzigung nahmen die Soldaten die Kleider Jesu, machten 4 Teile daraus und nahmen jeder einen Teil. Da war aber noch der Leibrock. Der war aus einem Stück ohne Naht gewebt. Da sagten die Soldaten zueinander: Den wollen wir nicht zerschneiden, sondern darum losen, wer ihn haben soll. So ging auch das Schriftwort in Erfüllung: Meine Kleider haben sie unter sich verteilt und um mein Gewand das Los geworfen. So machten es dann auch die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und ihre Schwester, auch Maria, die Frau des Kleophas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger, den er liebte, neben ihr stehen, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dies ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Dies ist deine Mutter. Von der Stunde an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Nun erkannte Jesus, dass sein Werk vollendet war. Da sagte er, und wieder erfüllte sich ein Schriftwort: Ich habe Durst. Da stand ein Gefäß mit Essig. Sie füllten einen Schwamm damit, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Jesus nahm davon und rief dann laut: Es ist vollendet. Dann neigte er sein Haupt und starb.
Er spricht zu uns heute Morgen durch die altbekannte Geschichte von deinem Tod am Kreuz. Sprich uns neu an, berühre uns mit deiner Liebe und hilf uns, eine Antwort auf diese Liebe zu finden. Amen. Ja, es ist tatsächlich jedes Jahr die gleiche Geschichte, die alte Geschichte von Jesus, der am Kreuz stirbt. Weil es wert ist, immer neu erzählt zu werden, jeden Tag neu erzählt zu werden, diese Geschichte von dem größten Liebesbeweis, den Gott erbringt. Niemand hat größere Liebe, sagt Jesus in Johannes 15, das ist der Vers, der da mal drin stand im Predigtzettel, und ich habe es leider erst nach dem Drucken gemerkt, dass der noch da drin steht. Niemand hat größere Liebe als der sein Leben lässt für seine Freunde. Und das zu sagen, ist natürlich eine Sache. Das hinterher auch zu tun, ist eine ganz andere Sache. Und so beweist uns Jesus diese Liebe, indem er dann tatsächlich ans Kreuz geht für seine Freunde, für dich und für mich. Deswegen reden wir heute über Liebe, über Gottes Liebe zu uns. Das war auch der Anlass, warum wir gestern inspiriert waren, hier ein Herz zu machen mittendrauf. Aber die Sache ist ja dann, wenn man nachdenkt über Liebe, dann merkt man recht schnell, dass Liebe ein Thema ist, das in unserer Welt recht inflationär gebraucht wird. Also das geht ja so weit, dass McDonald's jetzt schon seit Jahren mit Ich liebe es Werbung macht und damit was ganz anderes meint als das, woran du vielleicht als erstes dachtest bei dem Wort Liebe. Oder auf Facebook gibt's jetzt seit neuestem neben dem Like, neben dem Gefällt mir-Button auch noch einen Ich liebe es-Knopf, auf den man drücken kann, wenn man was besonders mag. Aber ist das wirklich Liebe? Heißt Liebe einfach etwas besonders zu mögen? Und unsere Welt ist voll von Dingen, wo man versucht, es dann irgendwie greifbar zu machen und zu definieren. Über Liebe werden Lieder geschrieben und Gedichte und ganze Bücher. Und Menschen tun große Dinge, um einander ihre Liebe zu beweisen. Letztlich kommt es, egal wie viel man drüber redet, egal wie viel man drüber nachdenkt, kommt alles Reden über Liebe trotzdem immer auf ein paar Grundfragen zurück, die die gleichen bleiben. Wenn jemand kommt und mir seine Liebe beteuert und von große Worte schwingt von Liebe und von tiefer Verbindung, dann bleibt immer die Frage, erstens, was meinst du eigentlich mit Liebe? Meinen wir da wirklich dasselbe damit? Meinst du auch das, was ich verstehe? Und umgekehrt, reden wir über dasselbe hier? Das Zweite, was sich immer als Frage stellt, ist, wenn jemand groß über Liebe redet, ist die Frage, wie echt ist diese Liebe? Worin zeigt die sich? Denn über Liebe zu reden, das ist einfach. Liebe dann auch zu leben, ist oft eine ganz andere Sache. Zeig mir deine Liebe. Das ist die Frage nach einem Liebesbeweis. Und die dritte Sache, selbst wenn ich jemand abnehme, was er mir über Liebe sagt, bleibt dann immer noch die Frage, wie viel Bestand hat diese Liebe, die mir jetzt hier so heiß erklärt wird. Denn ihr wisst selber, wie es ist, gerade wenn es um Gefühle geht, die sind an einem Tag himmelhoch jauchzend und am nächsten vielleicht zu Tode betrübt und die großen Liebesschwüre von gestern sind vielleicht morgen schon nichts mehr wert. Und deswegen stellt sich immer diese Frage nach dem Bestand dieser Liebe. Es gibt es in der Bibel wahrscheinlich niemanden, der sich mehr Gedanken gemacht hat über das Thema Liebe wie Johannes, von dem wir hier gerade diesen Text geschrieben haben, der sich selbst immer wieder bezeichnet als den Jünger, den Jesus liebte. Und ich glaube gar nicht, dass er damit unbedingt für sich in Anspruch nehmen will, dass Jesus ihn mehr liebt wie die anderen oder überhaupt nur ihn liebt. Das ist für ihn, glaube ich, gar nicht die Frage, sondern er stellt einfach zunächst mal ganz nüchtern fest, für sich, der Jahre mit Jesus verbracht hat, so habe ich Jesus erlebt, als jemand, der mich liebt. Meine Beziehung zu Jesus würde ich beschreiben, ich bin ein geliebter Jesu. Das ist seine Selbstbeschreibung. Lieber als seinen Namen setzt er diesen Begriff ein, Johannes, auch in dem Text von heute Morgen. Und wenn man dann so liest, was Johannes schreibt, und wir haben ja immerhin 5 Bücher von ihm in der Bibel, dann merkt man, dass dieses Thema Liebe ein Schlüsselwort ist, das sich durch alle seine Bücher durchzieht. Übrigens auch durch die Ostergeschichte, die bei Johannes dann beginnt Johannes Kapitel 13 mit dem Abendmahl, und wo in der Einleitung dann steht, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen, und darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Damit leitet Johannes das ganze Ostergeschehen ein. Und natürlich kommt dann als nächstes erstmal die Beschreibung, wie Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Aber ich glaube, es wäre zu kurz gegriffen, diesen vollkommensten Beweis seiner Liebe nur in dieser Fußwaschung zu sehen. Ich glaube, dass Johannes damit einen Spannungsbogen einleitet, der sich über die ganzen nächsten Kapitel zieht, bis zu dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt und sagt, es ist vollbracht, und in diesem Moment den vollkommensten Beweis seiner Liebe für die Jünger erbringt. Liebe ist ein großes Thema für den Johannes, der sich darüber dann immer wieder weiter Gedanken gemacht hat. Und wenn man dann weiterliest bei ihm, dann landet man irgendwann in seinem ersten Brief, den er an verschiedene Gemeinden geschrieben hat, und wo Liebe ein ganz, ganz großes Thema ist, das sich durchzieht, und landet im 1. Johannes Kapitel 4 ab Vers 7. Das möchte ich euch gerne lesen, weil ich glaube, das relativ gut auf den Punkt bringt, was Johannes für sich so mitnimmt als Quintessenz von dem Ganzen. Und dort heißt es, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott, und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch wir verpflichtet, ihn mit uns einander zu lieben. Soweit aus dem 1. Johannesbrief. Und ich glaube, diese Verse, die bringen ganz gut so das auf den Punkt, worum es wirklich geht. Was ist Liebe, war die erste große Frage, die uns bleibt. Wer Johannes aufmerksam liest und ihm folgt, der kann nicht anders als zu schließen, immer wieder zu schließen, Gott liebt uns. Das ist ein Thema, das sich durchzieht. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet, Gott liebt uns, dann kürzt Johannes diese Frage auf sehr interessante Weise ab. Der macht keine große Abhandlung drüber, was Liebe jetzt genau bedeutet. Ist Liebe ein Gefühl? Ist Liebe eine Entscheidung? Ist Liebe was, was man in Worten zum Ausdruck bringen kann? Ist Liebe eine Tat? Bei Johannes geht es viel einfacher. Johannes sagt, Gott ist Liebe. Fertig aus. So definiert Johannes die Liebe. Mit anderen Worten, für ihn ist Liebe kein Maßstab, der irgendwo in einem Lexikon oder wo existiert und den man jetzt nehmen kann und den kann man jetzt an verschiedene Beziehungen anlegen und mal schauen, wie schneiden die denn ab, gemessen an diesem Maßstab. Und dann könnte man den gleichen Maßstab, könnte man ja jetzt auch nehmen und an Gott anlegen und sagen, jetzt wollen wir doch mal sehen, wie liebevoll dieser Gott tatsächlich ist. Wenn du Johannes aufmerksam liest, dann wirst du feststellen, es gibt keinen solchen Maßstab, sondern Gott selber ist der Maßstab. Er ist nicht nur liebevoll, sondern er ist Liebe in seinem ganzen Wesen. Das macht ihn aus. Wenn du wissen möchtest, was Liebe ist, dann schau Gott an. Da siehst du's. Das ist Liebe. Das heißt aber auch, wenn ich den Gedanken weiterspinne, dass die Frage, hat Gott mich lieb, für den Johannes eigentlich eine völlig sinnlose Frage ist. Wie kann man das überhaupt fragen? Wenn Gott in seinem ganzen Wesen Liebe ist, dann stellt sich diese Frage nicht mehr. Gott kann gar nicht anders als zu lieben. Er ist Liebe. Und das bringt alles auf den Punkt. Und dann fragst du, ja gut, okay, aber das klingt jetzt alles hochphilosophisch und alles, aber was heißt denn das für mich konkret? Und dann sage ich, wo zeigt sich denn diese Liebe Gottes? Und auch da ist Johannes ganz schnell und kurz dabei. So, wenn ich jetzt meinen Bibeltext noch sehr wird, das ist ganz toll. Ist immer gut, wenn man noch eine zweite Bibel dabei hat. Ne? Genau. Er sagt, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, also vorher ging es um die Definition, jetzt geht es um den Beweis, ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, heißt es bei Luther, da kommt einem der Vers vielleicht ganz geläufig vor. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das eigentlich ein Weihnachtstext. Ja, da geht's um Weihnachten. Darin ist Gottes Liebe erschienen, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und es ist überhaupt nicht seltsam, da am Karfreitag drüber zu reden, weil es eine völlig künstliche Art und Weise der Trennung ist, wenn wir Karfreitag und Weihnachten versuchen, auseinander zu dividieren. Das Ganze ist ein großes Paket. Gott kommt durch seinen Sohn Jesus Christus in die Welt, um für uns am Kreuz zu sterben. Und da darf man ruhig an Ostern über Weihnachten und an Weihnachten über Ostern reden, weil man das nicht auseinandernehmen kann. Darin hat Gott seine Liebe gezeigt, dass er seinen Sohn in die Welt sendet. Über die Welt haben wir uns in letzter Zeit schon ein paar Mal unterhalten. Da muss man jetzt gar nicht große Worte verlieren, aber wir wissen, dass diese Welt, dass sie nicht so ideal ist. Dass da manches kaputt ist in dieser Welt. Dass Sünde, und ja, bringen wir es auf den Punkt, dass unsere Sünde diese Welt in einen Zustand gebracht hat, der alles andere als schön ist. Und dann kommt Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, die wir immer wieder besingen, und er schaut sich diese kaputte Welt an, und die Reaktion, die man erwarten müsste von einem heiligen Gott, ist, dass er sich angewidert zurückzieht und sagt, da will ich nichts mit zu tun haben, mit diesem Scherbenhaufen. Ich habe über viele Jahre in der Umsetzung von verschiedenen Projekten immer wieder dann gelernt, dass wenn man an Projekten arbeitet, dass es auch wichtig ist, dass es Punkte gibt, wo man zu der Einsicht kommt, es gibt Projekte, die funktionieren nicht so, wie man es sich gedacht hat. Und das ist vielleicht besser, man hört damit auf, bevor zu viel Schaden angerichtet ist. Na? Ja, also wenn jetzt deine Firma eine neue Abteilung aufmacht und die hat große Erwartungen drüber, was das jetzt auch an Gewinn bringen wird, und dann lässt man das mal eine Weile laufen und dann stellt man fest, eigentlich kommt da nichts dabei raus, dann macht man das Ding zu, bevor es noch mehr Geld kostet. Ja, und schaut nach was anderem, wo man rein investieren kann. wenn wir als Gemeinde ein Projekt machen und wir haben große Ziele und wir stellen fest, wir erreichen die damit überhaupt nicht. Wir verbrauchen nur einen Haufen Zeit und einen Haufen Energie. Dann ist es besser, wir gestehen uns das irgendwann ein und sagen, nee, lass mal bleiben, machen wir lieber was anderes, wo wir unsere Zeit und Energie sinnvoller für Gott nutzen können. Eigentlich würde ich es vollkommen verstehen, wenn Gott diese Welt anschaut und sagt, nee, also das Projekt ist leider gescheitert. Ja, das hatte ich mir anders vorgestellt, als ich die Menschen geschaffen habe. Lass uns bleiben. Vielleicht schaffen wir eine neue Welt. Vielleicht machen wir das mal ein bisschen anders, diese ganze Sache, damit es besser funktionieren kann. Aber die Welt, das ist gelaufen, diese Sache. Aber das macht Gott nicht, weil Gott die Welt nicht anschaut und wirtschaftlich denkt und weil Gott die Welt nicht anschaut und nach Leistung denkt, sondern weil Gott die Welt anschaut und Gott Liebe ist. Und Gott die Welt so sehr liebt, dass er gar nicht anders kann, als mitten in diesen dreckigen Scherbenhaufen der Sünde hineinzukommen mit seinem Sohn Jesus und zu sagen, ich werde daran was ändern und wenn es mich das Leben meines Sohnes kostet. So sehr hat Gott uns geliebt. Da ist er, der Beweis, niemand hat größere Liebe, sagt Jesus, als der, der Leben gibt für seine Freunde. Und dann kommt die dritte Frage und die dritte Frage hat, ja okay, aber hat Liebe denn Bestand? Worauf beruht denn diese Liebe? Kann ich sicher sein, dass es weitergeht, dass es auch mir gilt, diese Sache? Und da schreibt Johannes, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und damit sind wir dann am Kreuz. Und ich finde es genial, wie Johannes erstmal was ganz Wesentliches ausschließt. Gottes Liebe und die Liebesbeziehung zwischen ihm und mir, die basiert nicht auf der Tatsache, dass ich ihn geliebt habe. Also ich kann heute hier stehen und ich kann nachher mit euch hier an diesem Tisch stehen und ich kann von ganzem Herzen sagen, ich liebe Jesus. Ich bin berührt von ihm, ich bin ergriffen von ihm, ich bin begeistert von dem, was er tut, ich liebe diesen Jesus. Aber ich stehe dann auch da und ich kenne mich selbst ehrlich genug, um zu wissen, dass ich als Mensch nicht immer durchhalte in den Dingen, die ich sage und die ich mir vornehme. Dass meine Gefühle manchmal auch Achterbahn fahren. Dass es Tage gibt, wo ich das vielleicht nicht so innig sage. Und vor allem Tage, wo ich das nicht so innig zeige in meinem Leben. Und ich weiß eines, wenn die Beziehung zwischen Gott und mir darauf basieren würde, dass ich ihn liebe, dann wäre sie wahrscheinlich schon längst vorbei. Das sage ich jetzt einfach mal für mich. Und das kannst du jetzt für dich überlegen, wie es da aussieht. Aber das Fundament dieser Liebe ist ein anderes. Das fängt bei Gott an und nicht bei mir. Und dadurch kann es funktionieren. Das Fundament der Liebe ist dieses Kreuz, ist die Tatsache, dass Jesus als Sühnopfer für mich dort starb, ist eine Tat, die niemand mehr ungeschehen machen kann, die ein für alle Mal gilt. Gott hat die Liebe zu mir gezeigt dadurch, dass er seinem Sohn Jesus meine Schuld aufgeladen und dort ans Kreuz getragen hat. Und das kann niemand rückgängig machen. Wenn Jesus sagt, und das war der letzte Vers, den wir gelesen haben, es ist vollbracht, dann ist es eine Feststellung. Das gilt jetzt. Das ist jetzt so. Das ist unverrückbar so. Und darauf basiert diese Beziehung zwischen Gott und mir. Wenn es nach meiner Treue ging, wäre sie längst vorbei. Aber Gottes Liebe hat ein für alle Mal das Fundament geschaffen dafür, dass Gottes Zusage an mich gelten kann, bis in alle Ewigkeit. Und das heißt, ich kann nachher zuversichtlich an diesen Tisch kommen. Ich muss mich nicht fragen, meint er das jetzt heute 2000 Jahre später immer noch? Hätte das Jesus auch getan, wenn er mich damals gesehen hätte? Oder hätte er dann gesagt, nee, also für dich tut mir leid, das geht nicht. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Nein. Ich weiß, Gottes Liebe hat Bestand, weil sie sich gründet auf das, was Jesus längst getan hat. Und so ist und bleibt dieses Kreuz die größte Liebeserklärung aller Zeiten. Gott liebt mich, nicht mit irgendwelchen menschlichen Definitionen, nicht mit irgendeiner Einschränkung und mit nur tollen Worten, wo nichts dahinter steckt, nicht mit irgendeiner Gefühlsduselei, sondern Gott liebt mich durch und durch, weil er Liebe ist. Er liebt mich so weit, dass er bereit war, in diese Welt zu kommen und so sehr, dass er bereit war, für mich an dieses Kreuz zu gehen und damit seine Liebe für immer zu besiegeln. Und so begegnen wir ihm heute Morgen, diesem Gott. Wir beten, Jesus, eigentlich ist es unbegreiflich. Wie kann man das in Worte überhaupt fassen? Wie kann das mein Verstand erfassen, wie groß deine Liebe zu uns ist? Da kann ich heute Morgen wieder nur dastehen mit offenem Mund, voll Staunen und mich berühren und begeistern lassen von deiner Liebe. Und das möchte ich tun, Jesus, heute Morgen. Komm du, mein Herz ist weit offen für dich. Komm du und berühre mich mit dieser Liebe. Mit dieser unverrückbaren, ewigen, unauslöschlichen Liebe, die besiegelt ist durch dein Blut vom Kreuz von Golgatha. Und die möchte ich preisen heute Morgen, die möchte ich feiern heute Morgen. Und erfüllt von dieser Liebe möchte ich dann heute Morgen auch hier weggehen in meinen Alltag hinein und Menschen begegnen. Danke, Jesus, dass du mich so unendlich liebst. Amen.